Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Tjena zu einer weiteren Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und heute ist Ostersonntag, Påskdagen. Und ich wünsche natürlich klar, Påsk, frohe Ostern. Und ich möchte nicht nur ein frohes Osterfest wünschen, sondern auch diese Gelegenheit nutzen, mich bei euch allen zu bedanken. Ihr, die ihr regelmäßig den Elchkuss-Podcast hört. Den Podcast gibt es mittlerweile seit über 3 Jahren. Und das ist doch eigentlich eine ordentlich lange Zeit. Jede Woche erscheint eine neue Folge über Schweden. Alle möglichen Themen von der Sprache, über die Geschichte, über die Kultur, über Reiseziele. Alles ist dabei und ja, das wäre ohne dich, ohne euch nie möglich. Du als treuer Hörer, als treue Hörerin, dir gebührt mein ganz besonderer Dank. Und noch ein, ja, besonders kann man nicht steigern, aber ein noch größerer und noch besonderer Dank, der gilt allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Elchkuss. Über Steady unterstützt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag Elchkuss und damit macht ihr diesen Podcast erst möglich und das ist wirklich grandios toll und vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wenn du auch Elchkuss unterstützen magst, dann folge einfach dem Link, den ich in den Shownotes hinterlegt habe, zu steady.de. Dort gibt es 4 Unterstützerpakete, du kannst dir gerne eines auswählen und schon bist du dabei. Du kriegst dann dafür auch die Bonusfolgen, ab einem bestimmten Paket auch die wöchentlich erscheinenden Nyheter från Sverige, also ein kleiner Nachrichtenüberblick, was ist Wichtiges gewesen in Schweden in dieser Woche. All das bekommst du dann auch zurück. Falls du unterstützen magst, sage ich jetzt schon tüsen, tüsen Tack. Ja, heute ist Påskdagen, der Karfreitag war der Långfredagen, Gründonnerstag Skärtorsdagen, von Skär, einem alten Wort für rein oder sauber, Mittwoch war der Dümmelunsdagen und morgen folgt dann noch der Annandag Påsk, der Ostermontag. In der Osterwoche, da hat jeder Tag so seine eigene Bezeichnung. Im Deutschen ist es nicht anders als auch im Schwedischen. Und was hinter den Namen steckt und wie man ganz grundsätzlich Ostern in Schweden feiert, das kannst du nachhören in einer älteren Folge, die Folge 112 war das. Mit Heike habe ich mich damals vor einem Jahr über Ostern unterhalten. Und es gibt auch einen Artikel auf elchkuss.de mit 10 Ostertraditionen von den Påskkärringar bis zur Frage, was denn in Schweden öfter vorkommt, ein Küken oder ein Hase. Sowohl die Podcast-Folge als auch den Elchkuss-Blogartikel habe ich dir natürlich in den Shownotes verlinkt. Ostern ist ein christliches Fest, auch wenn es mit vorchristlichen Traditionen verschmolz, also viele Symbole der Fruchtbarkeit wie die Eier, die stammen schon aus vorchristlicher Zeit, aber die Kirche, die hat das dann, diese vorchristlichen Traditionen aufgenommen und eben ja in eigener Sache so ein bisschen umgedeutet. Heute ist es vor allen Dingen eben ein christliches Fest. Auch in Schweden wird an Ostern in die Kirche gegangen, ähnlich wie in Deutschland mit Osternacht, auch die gibt es, die am Samstagabend oder früh am Ostersonntagmorgen stattfindet. Aber ebenso ähnlich wie in Deutschland, die Kirchen sind eigentlich nur noch an Ostern und an Weihnachten voll, ansonsten herrscht oft gähnende Leere. Und damit will ich mich heute beschäftigen in dieser Folge. Es soll nicht um Ostern gehen, weil wir eben schon vor einem Jahr eine Osterfolge gemacht haben. Aber ich möchte dieses große kirchliche Fest nutzen, um der Frage nachzugehen, wie es eigentlich heute mit der Kirche in Schweden aussieht, was vielleicht auch die schwedische Kirche, Svenska Kyrkan, was die besonders macht, was sie ausmacht. Und ja, darum soll es heute gehen. Wer geht heute noch in die Kirche? Wie viel sind das? Und woher kommt eigentlich diese ja doch recht starke, nach wie vor recht starke, große evangelische Kirche in Schweden? Schweden ist seit ungefähr 1000 Jahren christlich. Irgendwann im 10., 11. Jahrhundert wurde Schweden christianisiert. Es gab natürlich unterschiedliche Phasen. Auch der Norden wurde deutlich später christianisiert als der Süden. Mit dem Christentum, da konnte Schweden auch so an die mitteleuropäische Kultur des Mittelalters anknüpfen. Es gab seitdem zum Beispiel gekrönte Könige oder dass sich Latein als Schriftsprache durchsetzte, das hat mit der Christianisierung ganz stark zu tun. 2 Städte sind dabei zentral, einerseits Lund, Lund gehörte lange Zeit zu Dänemark und war Ausgangspunkt der Christianisierung Schwedens. Lund ist seit 1104 ein Erzbistum und ja, auch wenn es zu Dänemark gehörte, war es eben für die Christianisierung absolut zentral. Für Schweden dann ganz besonders wichtig wurde Uppsala. Uppsala wurde 1164 ein Erzbistum und da eben Lund dänisch war, war hier sozusagen das schwedische Erzbistum dann ansässig. Das heißt, bis heute ist eigentlich Uppsala, was die Kirche angeht, die große zentrale Stadt. Mit der Christianisierung begann man auch, die Landschaft oder die Bewohner in Kirchengemeinden einzuteilen, die sogenannten Socken. Also vielleicht ist dir dieser Begriff schon öfter mal über den Weg gelaufen, Socken, und man ist weit irritiert, was ist das überhaupt ganz genau? Damit ist nichts anderes als eine Pfarrgemeinde oder eine Kirchengemeinde gemeint. Ja, während des Mittelalters war Schweden katholisch, römisch-katholisch, wie eben ja, ganz Europa letztendlich auch. Dann im 16. Jahrhundert setzte in Schweden die Reformation ein. 1517 war der Thesenanschlag von Luther und somit wurde dann in den deutschen Staaten so nach und nach, oder in einigen, nicht in allen, aber in einigen, die Reformation eingeläutet. Und auch Schweden war relativ früh dabei, unter Gustav Vasa bzw. Gustav dem I. Er hatte aber nicht nur theologische Gründe für die Reformation, sondern es sind vor allen Dingen auch die Finanzprobleme, die er hatte, die ihn dazu bewogen, die Reformation in Schweden durchzuführen. Es gibt drei Folgen über Gustav Vasa, die habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt. Da kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer nachhören, warum er solche Schulden hat. Das hat ganz viel mit dem Unabhängigkeitskrieg gegen die Dänen zu tun. Da hat er sich bei der Hanse, vor allem bei der Stadt Lübeck, massiv verschuldet. Und ja, jetzt hatte er das Problem, er musste irgendwie an Geld rankommen. Und wer war reich? Ja, es war die Kirche. Aber so einfach kommt man an Kirchen selber eben nicht ran. Außer man ist selbst oberster Kirchenherr. Und das ist eben bei der protestantischen Kirche ja der Fall, dass der Landesherr gleichzeitig auch der oberste Kirchenherr ist. Und diese Idee, die gefiel Gustav Vasa durchaus gut. Und deswegen war er neben theologischen Überzeugungen eben ein früher Verfechter der Reformation. Neben Gustav Vasa war vor allen Dingen Olaus Petrie, der war Pfarrer in der Storkyrkan in Stockholm, ganz, ganz entscheidend oder ein Wegbereiter für die Reformation. Er freundete sich sehr früh mit dem Protestantismus an, dieser Olaus Petrie. Er heiratete auch schon 1525, da gab es in Schweden eigentlich noch keinen Protestantismus oder es gab noch keine Reformation, aber schon da heiratete er, obwohl er Pfarrer war, was eigentlich ja so nicht nach der katholischen Lehre eigentlich gar nicht möglich gewesen sein dürfte. Und er war es auch, Olaus Petri, der zusammen mit Laurentius André die Bibel ins Schwedische übersetzte und das ist ähnlich wie in Deutschland mit der Luther-Übersetzung ganz, ganz, ganz entscheidend. Nicht nur für die Reformation, sondern auch für die Entwicklung einer einheitlichen Sprache, denn diese Bibel, im Deutschen die Lutherbibel oder eben im Schwedischen diese Bibel von Laurentius André und Olaus Petri, die stand letztendlich in allen Haushalten früher oder später. Und dadurch konnte sich die Sprache so ein bisschen vereinheitlichen. Und deswegen ist das für die Entwicklung der Sprache etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges gewesen. Die Reformation, die wird dann eingeläutet oder durchgeführt oder eingeläutet auf dem Reichstag zu Westeros 1527. Also 10 Jahre nach dem Thesenanschlag zu Wittenberg von Martin Luther findet die Reformation in Schweden ihren Beginn. Lutherische Gottesdienste werden nun aufgenommen und ganz entscheidend eben für Gustav Vasa, der König bekommt die Macht, Kirchengüter auch einzuziehen und davon wird er sehr, sehr reichlich Gebrauch machen. Er wird damit Oberhaupt der Kirche. Aber es bleiben trotzdem so traditionelle katholische Riten noch länger erhalten. Es gibt viele, die sich mit diesen neuen lutherisch-protestantischen gar nicht richtig anfreunden können. Beispielsweise der Kampf von Niels Dacke. Zu dem muss ich auch irgendwann mal eine große Folge nochmal machen. Niels Dacke war ein Bauernanführer aus Småland, der für Gustav Vasa und seine Herrschaft tatsächlich zu einer sehr, sehr ernsthaften Bedrohung wurde. Und da ging es um viele Dinge, da ging es auch um die Rechte, Rinder nach Dänemark zu verkaufen und wie auch immer. Aber es ging vor allen Dingen auch ganz stark darum, das Gute oder was als gut und alt empfunden wurde, zu bewahren und damit eben auch zum Beispiel katholische Gottesdienstriten. Nils Dacke unterlag dann letztendlich und so unterlagen auch all jene, die eben am Katholizismus festhielten, nach und nach. 1530 kam der endgültige Bruch mit Rom, denn hier setzte Gustav ohne päpstliche Zustimmung den Erzbischof von Uppsala ein. Das war Laurentius Petri, der jüngere Bruder von Olaus Petri. Und das ist natürlich ein grundlegendes Recht des Papstes, dass er Erzbischöfe einsetzen darf. Hier macht das Gustav einfach so ohne die Zustimmung. Und das ist natürlich ein ganz, ganz deutlicher Bruch. 1536 wird auch das kanonische Recht aufgelöst und damit ist der Einfluss Roms nicht mehr vorhanden. Nach und nach kann nun auch Gustav Vasa die verschiedenen Klöster, davon gibt es ja durchaus einige in Schweden, nach und nach auflösen und, wichtig, das ganze Kirchensilber dabei einzuziehen. Dadurch wird die Krone relativ reich, weil sie sich eben an diesen Kirchengütern bedienen kann. Die Klöster werden meistens, manchmal werden sie wirklich direkt aufgelöst, das heißt, es gibt so einen richtigen Stopp. Oftmals heißt es aber auch eher, dass sie keine neuen Novizen und Novizinnen mehr aufnehmen dürfen und dann das Kloster irgendwann mal ausstirbt, weil die Nonnen oder Mönche einfach immer älter werden und wenn es keinen Nachwuchs mehr gibt, dann ja, irgendwann mal ist die letzte Nonne, der letzte Mönch tot und dann hört das Kloster auf zu existieren. Das geschieht so im Lauf des 16. Jahrhunderts. Am Ende des 16. Jahrhunderts, 1593, bekennt sich Schweden zum Augsburger Bekenntnis, zur Augsburger Konfession. Und das ist jetzt der Moment, wo man sagt, da hat der lutherisch-protestantische Glaube wirklich die absolute Oberhand gewonnen. Er hat sich radikal durchgesetzt. Jetzt müssen katholische Priester entweder konvertieren oder das Land verlassen. Es gibt nur noch eine Kirche und das ist die lutherisch-protestantische. Und die anderen werden, ja, verfolgt, kann man sagen. Da gibt es auch keine Toleranz, sondern da geht man relativ rigoros gegen die Katholiken vor. Gleichwohl leben mancherorts katholische Traditionen fort. Zum Beispiel gibt es noch vereinzelte Orte bis heute, wo es Ministranten gibt. Oder auch eine gewisse Heiligenverehrung kommt hier und da noch fort. Ein schwedischer Erzbischof, der Anfang des 20. Jahrhunderts lebte und wirkte, Nathan Söderblom, der sagte mal, dass die schwedische Kirche eigentlich eine evangelisch-katholische Kirche sei, weil sie eben noch ja, relativ starke katholische Tradition aufgenommen oder integriert habe. Vielleicht ist es auch in einem Land leichter, wo die Kirche zur Staatskirche wurde, wo es keine Konkurrenz mehr für sie gab. Da konnte man vielleicht so ein bisschen flexibler sein. In den deutschen Landen war das vielleicht schwieriger, weil man hier wirklich sich ganz vehement abgrenzen musste, kämpfen musste für den eigenen Glauben. Und da war man vielleicht weniger bereit für Kompromisse. Vielleicht war das der Grund, weshalb in Schweden hier und da eben auch manche katholischen Traditionen noch Fortbestand hatten. Nichtsdestotrotz, in Schweden entwickelt sich eine lutherische Einheitskirche. Für offiziellen Katholizismus gibt es keinen Platz, keinen Raum. Und diese Einheitskirche, diese lutherische, die knüpft eine ganz, ganz enge Bande zum Staat. Sie wird zur Staatskirche. Das ist die Svenska Kyrkan, eine Staatskirche. Ganz, ganz enge Verbindungen, auch von den Bischöfen beispielsweise zur Politik. Die Politik nimmt großen Einfluss auf die Kirche. Das hat Vorteile, so eine nationale Einheitskirche und Staatskirche bei der Bildung einer nationalen Identität. Man hat einen König, man hat eine Sprache, eine Religion. Und das heißt, da gibt es eine große gemeinsame Bande, die viele oder alle Menschen in Schweden eben zusammenbindet. Aber das hat auch gewisse Nachteile, denn die Kirche hat damit natürlich großen Einfluss auf die Politik und sie nimmt auch Einfluss auf die Lebensgestaltung von vielen Menschen. Beispielsweise, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, da ging es um Alkohol in Schweden. Und auch beim Alkohol, die Nykterhetsrörelse, also die Abstinenzbewegung, die ging ganz, ganz massiv von den Kirchen aus. Die Kirche wollte, dass die Schwedinnen und Schweden weniger Alkohol trinken. Das heißt, das ist ein Beispiel, wo man merkt, dass die Kirche auch einen starken Einfluss nehmen möchte, wie der Einzelne zu leben hat. Und das ist natürlich in dem Moment, wo eine Kirche eine Staatskirche ist, vielleicht noch stärker gegeben. Das heißt, individuelle Freiheiten werden vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Man muss sich anpassen an das, was die Kirche auch möchte, was sie für ein gutes Leben hält. Ende des 18. Jahrhunderts, da kommt es dann so nach und nach zu etwas mehr Toleranz. Das liegt auch daran, dass man viele ausländische Arbeiter auch aus deutschen Staatsgebieten nach Schweden holt, weil man Facharbeiter braucht und da sind einige Katholiken dabei und man kann natürlich schlecht Leute zu sich ins Land holen und ihnen gleichzeitig die Religion verbieten. Deswegen wurden da so nach und nach katholische Gottesdienste wieder zugelassen. Das heißt aber nicht, dass sich der Katholizismus wieder ausbreitete, aber er war zumindest wieder zugelassen. Tatsächliche Religionsfreiheit gibt es in Schweden erst seit 1951. Das ist auch der Zeitpunkt, wo man quasi aus der Kirche austreten kann, ohne gleichzeitig in eine neue Religion oder Konfession eintreten zu müssen. Das heißt, man konnte auch sagen, ich bin einfach ohne Religion. Das war vor 1951 nicht möglich, seitdem ist es möglich. Die Svenska Kyrkan ist tendenziell eine progressive Kirche. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie als Staatskirche sehr stark den Sozialdemokraten nahesteht. Was wiederum daran liegt, dass die Sozialdemokraten natürlich über weite Teile des 20. Jahrhunderts in Schweden die Regierung stellten. Das stößt manchen, gerade aus der konservativen Ecke, immer mal wieder sauer auf. Die sagen, die sind zu sozialdemokratisch quasi, die Kirchenleute. Aber das führt eben auch dazu, dass sie tendenziell eben eher progressiv sind, was ja bei Kirchen nicht immer der Fall ist, dass sie unbedingt progressiv sind. Bei der Svenska Kyrkan kann man das durchaus sagen. Seit 1959 sind beispielsweise Frauen im Priesteramt zulässig und seit 2009 gibt es auch die kirchliche Trauung gleichgeschlechtlicher Paare. Da war die schwedische Kirche nicht die erste weltweit, aber sie war doch relativ früh mit dabei. Im Jahr 2000 gab es aber einen großen Umbruch. Denn seitdem ist die Kirche keine Staatskirche mehr. Man merkte doch irgendwann mal, das ist nicht mehr zeitgemäß und man trennte Staat und Kirche. Seitdem ist man auch erst Kirchenmitglied, wenn man getauft wird. Das heißt, die Taufe wird nun entscheidend, um Mitglied zu werden. Davor war man einfach so Mitglied in der Kirche. Man zahlt nun auch keine Kyrkoskatt mehr, sondern eine Kyrkoavgift. Das ist aber letztendlich das gleiche wie die Kirchensteuer davor auch. Die liegt von Kommune zu Kommune ungefähr bei 1%, also es ist ähnlich wie auch in Deutschland. Aber dieser Schritt war ein Teil davon, dass die Kirche in Schweden eine gesellschaftlich immer schwächere Stellung erhielt. Das setzte aber schon davor ein, aber durch diese Trennung von Staat und Kirche wurde das noch beschleunigt. Das merkt man an den Zahlen. 1972 waren 95% aller Schweden Mitglied in der Svenska Kyrkan. Also nahezu alle. 5% waren nicht Teil der schwedisch-lutherischen Kirche, alle anderen waren Mitglied. 1972 noch, also vor gerade einmal 50 Jahren. Heute, oder 2022, das waren die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, sind es nur noch 52,8%, also ungefähr die Hälfte. Das ist schon ein dramatischer Rückgang. Auch wenn man die Zahlen der Konfirmationen anschaut. 1970 wurden noch von allen 15-Jährigen 80% konfirmiert. 1995 waren das noch 51% und 2022 nur noch 18,9%. Oder die Taufen im Jahr 2000 noch 72,8%, heute nur noch 42,1%. Das heißt, egal welche Zahl man sich anschaut, überall sieht man, die Kirchenmitglieder werden radikal weniger. Schweden ist ein nicht atheistisches Land, das würde ich nicht sagen, aber eben ein Land, das doch stark auf Vernunft baut und da wenden sich natürlich immer mehr Menschen von der Kirche ab. Es gab eine Studie der Universität in Göteborg, die ich gefunden habe, die ist im Jahr 2019 herausgekommen, also nicht mehr ganz aktuell, aber doch relativ. Und im Jahr 2019, da sagten nur noch 36%, dass sie an Gott glaubten. 10 Jahre zuvor waren das noch 47%. Das heißt, man sieht ja sehr klar, das Religiöse ist in Schweden auf einem sehr deutlich absteigenden Ast. Die Menschen kommen hauptsächlich an Weihnachten, an Ostern, zu Taufen und Hochzeiten oder vielleicht eben auch zu Beerdigungen in die Kirche. Die Kirche wird auch weniger als spirituelle Institution, sondern eher als, als kulturelles Erbe oder auch als soziale Einrichtung wahrgenommen. Um nochmal auf die Studie der Universität zu Göteborg zurückzukommen, da sagten auch 68% aller Befragten, dass sie noch nie einen Gottesdienst besucht hätten. 19% sagen, dass sie so ein paar Mal innerhalb des letzten Jahres waren. Das sind wahrscheinlich die typischen, die eben an Ostern und Weihnachten vielleicht in der Kirche sind. Und die regelmäßigen Kirchenbesucher, die liegen bei unter 10%. Also ein deutlicher Rückgang. Nur noch ungefähr die Hälfte der Schweden sind Mitglied der evangelischen protestantischen Kirche. Dennoch liegt die Svenska Kyrkan damit deutlich vor allen anderen Religionen und Konfessionen. Die Zahl der Katholiken liegt bei 1,6%. Wenn man jetzt mal von 10 Millionen Einwohnern ausgeht, heißt es 160.000 Mitglieder. Die Freikirchen haben 3,3% und zum Islam bekennen sich 2,5% aller Schweden. Das heißt, das sind 50% für die Svenska Kyrkan noch nach wie vor sehr, sehr hoch. Aber es bedeutet eben auch, dass knapp 40% sich zu gar keiner Kirche bekennen. Interessant ist, dass die Katholiken zwar deutlich, deutlich weniger sind in Schweden, aber dass sie anders als die evangelische Kirche mit steigenden Mitgliederzahlen aufwarten kann. Es werden neue Kirchen geweiht, manchmal werden sogar von der evangelischen Kirche quasi Kirchen gemietet, weil man einfach Kirchen braucht. Es gibt immer mehr katholische Priester, die geweiht werden können. Und das könnte natürlich damit zu tun haben, dass Menschen in unruhigen Zeiten nach etwas Stabilem, nach Kontinuität und Tradition suchen und dass sie das vielleicht in der katholischen Kirche, die ja nun mal sehr, sehr traditionsbewusst ist, vielleicht eher finden als in einer progressiven protestantischen Kirche, wie es die Svenska Kyrkan ist. Aber das weiß ich nicht, das ist nur eine Vermutung. Interessant sind diese Zahlen aber auf jeden Fall, dass der Katholizismus zunimmt, während der Protestantismus auch deutlich abnimmt in Schweden. Vielleicht, wenn du jetzt gerade an Ostern in Schweden bist, vielleicht zieht es dich ja mal in einen Gottesdienst. Ich persönlich bin ja so der Typ, der Kirchen irgendwie schön findet. Gerade in Schweden, wenn man so übers Land fährt und dann gibt es immer wieder diese weiß verputzten Steinkirchen, die irgendwo am Rande eines Dorfes, vielleicht auf einem kleinen Hügel thronen. Die, finde ich, sehen unfassbar gemütlich aus. Ich gehe auch gerne manchmal rein, um mich da einfach reinzusetzen und die Ruhe zu genießen. Im Sommer sind sie auch schön kühl. Aber Gottesdienste habe ich dann doch recht wenige miterlebt. Ich war mal bei einer Taufe. Das war genau auf so einer Landkirche. War wunderschön. Und ich war in Göteborg ein, zwei Mal in der Kirche im Gottesdienst. Viel kann ich darüber also nicht sagen. Aber vielleicht gehst du ja in die Kirche. Berichte gerne davon. Was sind so deine Erfahrungen mit Kirche in Schweden? Hast du überhaupt Erfahrungen? Dann schreib gerne an echkus@echkus.de. Ich wünsche dir nun noch einen wunderschönen Ostersonntag, Påskdagen und dann auch morgen noch einen schönen Feiertag, auch der Ostermontag, Annandag Påsk ist in Schweden ein Röd Dag, die Röda Dagar, das sind quasi die Feiertage in Schweden und da zieht es die Menschen oft raus, Sport zu machen oder die Verwandtschaft oder Freunde zu treffen oder irgendwas zu unternehmen. Und das wünsche ich dir eben auch, dass du was Schönes unternehmen kannst oder dich mit Freunden und Verwandten treffen kannst. In diesem Sinne, hab eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Hat es so bra. Wie hörsch. Elchkuss, der Podcast für Schweden.